Herzlich willkommen zur sechsten Folge der Miniserie Was ist Geld? Von Kryptowährung verstehen mit 21 Treasury. Nachdem wir uns in den letzten Folgen mit Zentralbankpolitik und auch der Geschichte des Geldes auseinandergesetzt haben, geben wir heute einen Ausblick in die Zukunft und verraten, ob wir denken, dass Kryptowährungen längerfristig Fiat-Währungen ersetzen können. Herzlich willkommen zur letzten Folge unserer Miniserie Was ist Geld? Von Kryptowährung verstehen mit 21 Treasury. Heute ist wieder Oliver zu Gast. Wir sind wieder im Home-Studio und diesmal werden wir uns mit dem Ausblick auf die Zukunft beschäftigen. Wir haben in den letzten Folgen uns darüber unterhalten, was in der Vergangenheit passiert ist, welche Rolle Zentralbanken spielen, welche Effekte Zentralbanken haben, Inflation. Wir haben uns über die internationale Wirtschaftskrise aus 2008, 2007, 2008 unterhalten. Und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich die Zukunft von Geld? Und da sollten wir uns, glaube ich, dann über Kryptowährungen mal unterhalten.
Ja, das klingt super spannend. Ich glaube, diesmal ist es auch ein besonderes Anliegen von mir, dieses letzte Thema zu besprechen, weil ich sehr, sehr ja, passionate bin in dieser Hinsicht, was die Zukunft des Geldes angeht, weil das Geld ist vielleicht das eine wichtigste Gut, was wir auf dieser Welt haben, was so viel beeinflusst, was indirekt unser aller Leben beeinflusst. Und das ist einfach ein super wichtiges Anliegen.
Genau, also ich denke, ich hoffe, dass das innerhalb dieser Mikroserie rumgekommen ist, wie wichtig Geld eigentlich ist. Trotz der Komplexität des Themas, wichtig auch, es zu verstehen und wichtig auch eine Meinung dazu zu haben. Und jetzt ist die Frage, mit der wir auch mal konfrontiert werden. Jetzt sind wir bei 21 Treasury. Ich meine, du bist bei Basenote dabei. Da geht es ja auch quasi nur um die Nutzung von Kryptowährungen. Und die Frage, die eigentlich immer im Raum steht, ist: Können Kryptowährungen Fiat-Währungen ersetzen? Und da müssen wir, glaube ich, nochmal zurück in die erste Folge gehen. Ja, da müssen wir zurück in die Folge gehen, welche Charakteristika muss Geld haben, um als solches genutzt zu werden? Muss eine Währung haben, um als Zahlungsmittel genutzt zu werden, zum Beispiel? Und ich glaube, es ist mal ganz interessant, das jetzt durchzudeklinieren. Also einmal den Wertspeicheraspekt, den Denominierungsaspekt und den Zahlungsmittelaspekt. Und als erste Währung, über die wir uns eigentlich immer unterhalten, ist Bitcoin. Ja, das ist die erste Währung. Hast du Lust, das mal anhand dieser drei, ich pull dich jetzt, ich ne, ich sage es einfach mal so,
Ja, so genau, das ist
drei
halt,
Kriterien.
genau, wir hatten ja am Anfang gesagt, dass das Geld halt diese drei Sachen können muss. Und im Prinzip muss Geld ja zunächst mal ein Wertspeicher sein. Und warum muss Geld ein Wertspeicher sein? Weil ich ja meine Arbeit, die ich irgendwie leiste, konservieren möchte, um sie später wieder in die Arbeit oder ja, in Produkte, wo auch Arbeit von anderen Menschen reingeflossen ist, wieder in die Arbeit von anderen Menschen umzutauschen. Ja, Produkte und Dienstleistungen, die für mich gemacht haben. Ja. Und deswegen ist Geld halt so ein Werkzeug, eigentlich nur Information darüber, wer das Recht hat, Ressourcen bei sich zu allokieren. Ja. Und natürlich möchte ich dann etwas nutzen, was über die Zeit hinweg, auch über lange Zeiträume hinweg, mich immer noch in die Lage versetzt zu sagen, ich möchte aber jetzt wieder Ressourcen, also Zeit von anderen Menschen, Zeit und Energie von anderen Menschen wieder zurückziehen und ich beanspruche sie jetzt, auch wenn es vielleicht schon Jahre her ist, dass ich Arbeit für andere geleistet habe. Und das muss ein gutes Geld können und das nennt man halt Store of Value. Und ja, jetzt kann man nochmal über diese Fiat-Währungen sprechen. Also da sehen wir leider, dass sie in diesem Aspekt nicht besonders gut sind. Und das ist jetzt nicht irgendwie ein Geheimnis oder irgendwie etwas, was ich jetzt den Fiat-Währungen böserweise andichten möchte. Nein, es liegt in ihrer Natur und sie sind sogar ganz bewusst dafür geschaffen, kein guter Store of Value zu sein. Das ist gewollt, das ist ein Feature, das ist kein Bug im Fiat-Währungssystem. Denn man möchte ja um jeden Preis Deflation vermeiden und deswegen, weil man halt diese Annahme hat, dieses Axiom getroffen hat, dass Deflation die Wirtschaft sozusagen ersticken kann, was in bestimmten Situationen sicherlich auch möglich ist, aber man sagt, dass Deflation grundsätzlich etwas Schlechtes ist bei den Zentralbanken und deswegen hat man eine Währung geschaffen, die auf jeden Fall das Gegenteil von deflationär ist, also die sehr stark an Wert verliert. Verhältnismäßig sehr stark, also einige Prozent, einstellige Prozentwerte pro Jahr an Wert verliert. Und wenn wir uns jetzt Bitcoin anschauen, dann sehen wir, dass bei Bitcoin die Inflation komplett vorherbestimmt ist. Also wir wissen heute schon, wie die Bitcoin-Inflation in 50 Jahren aussehen wird. Und mit Inflation meine ich jetzt nicht die Preissteigerung im Warenkorb, die sich irgendjemand ausgedacht hat, sondern ich meine mit Inflation und immer mal wieder nach Gutdünken verändert diesen Warenkorb, sondern mit Inflation meine ich die Ausweitung der Geldmenge, also das Währungsangebot. Wie viele Einheiten von dieser Währung werden auf den Markt neu gelangen? Das ist für mich in diesem Sinne jetzt Inflation, ich verwende das Wort jetzt so. Und da ist bei Bitcoin halt eine ganz besondere Eigenschaft vorhanden, und zwar ist es ein Asset, wo wir die Inflation komplett vorhersehen können, weil sie mathematisch definiert ist.
Ja.
Und da gibt es auch keine großen Überraschungen, solange man sich an diesen Bitcoin-Code hält und den nicht verändert. Und das ist sozusagen gesetzt. Solange wird die Inflation vorhersehbar sein. Und das ist eigentlich etwas ganz Besonderes, denn wenn wir uns jedes andere Asset auf der Welt anschauen, das wir als Geld benutzen könnten, zum Beispiel Gold, dann werden wir sehen, dass die Inflation, also die neue Menge an Gold, die dazukommt pro Jahr zum Beispiel, was ich jetzt als Inflation bezeichne, dass diese Menge nicht vorhersehbar ist. Ich kann nicht vorhersehen, wie viel Gold dieses Jahr noch geschürft wird und neu auf den Markt gelangt. Warum kann ich das nicht vorhersehen? Naja, zum einen ist es ein bisschen von Glück abhängig, wie viel Gold wirklich gefunden wird.
Ja.
Aber selbst wenn das nicht so wäre, könnte ich es nicht genau vorhersagen, denn die Menge, die an Gold geschürft wird und auf den Markt gebracht wird, ist davon abhängig, wie teuer Gold ist. Wenn der Goldpreis sehr, sehr hoch ist, werden mehr Unternehmen incentiviert, mehr Gold zu schürfen, und es wird mehr Gold auf den Markt gelangen. Und das ist halt etwas ganz Besonderes. Wir haben mit Bitcoin ein Asset geschaffen, wo das Angebot, also das Angebot an Geldmenge, unabhängig vom Preis ist. Und das ist einzigartig auf der Welt. Und deswegen haben wir, wenn wir uns daran erinnern, wie ein Preis eigentlich entsteht, ein Preis entsteht ja dadurch, dass Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen und sich dann so eine Art Gleichgewicht bildet, und dort finden wir dann den Marktpreis. Bei Bitcoin ist dieser Mechanismus aber in gewisser Weise kaputt, weil die Angebotsseite sich nicht bewegen kann. Die Angebotsseite ist komplett vorhersehbar und fest. Das Einzige, was sich bewegen kann, ist die Nachfrageseite. Und wenn die gleich bleibt oder vielleicht sogar steigt, dann muss der Preis heftig nach oben schießen.
Ja.
Und das sehen wir auch immer wieder, wenn wir uns den Bitcoin-Preis anschauen. Bitcoin ist das best-performance Asset der letzten 10 Jahre. Ungefähr so lange gibt es Bitcoin auch. Und hat im Durchschnitt mehr als 200% pro Jahr gemacht. Natürlich kleiner Disclaimer, also 200% pro Jahr im Preis angestiegen, das meine ich damit. Kleiner Disclaimer an dieser Stelle, natürlich gab es auch Jahre, wo Bitcoin deutlich weniger als 200% gewachsen ist, und kurzzeitig gab es natürlich auch extreme Einbrüche, wo Bitcoin vielleicht 70 oder 80% eingebrochen ist. Aber diesen Einbrüchen ist immer eine sehr starke Preisrallye vorhergegangen. Und wenn man jetzt wirklich sehr weit rauszoomt aus dem Bitcoin-Chart, dann sieht man auch, dass es eigentlich nur eine Richtung langfristig gibt. Und das kann man halt damit begründen, dass eben dieser Preisfindungsmechanismus bei Bitcoin die Angebotsseite nicht nutzen kann, um den richtigen Marktpreis zu finden. Das ist eine
den richtigen Marktpreis zu finden. Ja. Es gibt dort keinerlei. Das heißt, das Angebot ist preisunsensitiv. Das ist im Endeffekt, was du sagen willst. Das ist jetzt nicht irgendwas, dass das broken ist, sondern
das ist vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt. Ja, also es ist vielleicht nicht unbedingt kaputt, aber es führt halt dazu, dass wir explosionsartige Preisanstiege immer wieder sehen, weil die Bitcoin-Miner nicht einfach mehr Bitcoin minen können. Egal wie viel Hashrate sie hinzufügen durch das sogenannte Difficulty Adjustment, also das Neueinstellen der Schwierigkeit von Bitcoin Mining, wird immer wieder auf das gleiche Level gebracht langfristig. Und das halt, um wieder zurückzukommen zur eigentlichen Frage, Store of Value bei Bitcoin, so lange wie wir Bitcoin beobachten können, nämlich ungefähr 12 Jahre, war es der beste Store of Value, den wir bis dahin hatten.
Ja.
Also ich würde sagen, dieses Kriterium ist dort erfüllt. Mhm. Dann eine zweite Eigenschaft, die ein gutes Geld haben muss, ist ja, dass es als Zahlungsmittel dienen muss.
Genau.
Also Transaktion muss ich damit machen können. Und bei Bitcoin ist das ziemlich interessant, weil die Transaktionskosten, die ich habe, hängen ein bisschen davon ab, wie stark das Netzwerk ausgenutzt ist.
Ja.
Insgesamt sind die Transaktionskosten aber doch verglichen mit dem, was Bitcoin leistet, ziemlich gering. Denn Bitcoin ist ein direktes Settlement Layer. Also man schickt einen Bitcoin ans andere Ende der Welt und innerhalb des nächsten Blocks, also so circa 10 Minuten wahrscheinlich, mehr oder weniger, wird diese Zahlung tatsächlich dorthin transferiert. Also wird tatsächlich ein Settlement durchgeführt. Die Zahlung ist dann, steht dem anderen Empfänger und am anderen Ende der Welt jetzt in diesem Beispiel tatsächlich innerhalb von 10 Minuten zur Verfügung und er kann die Bitcoin wieder ausgeben. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das kann ich ja mit PayPal oder mit Visa oder mit irgendeiner anderen Zahlungsmethode auch machen. Das stimmt aber nicht so ganz, denn wenn ich zum Beispiel mit der Kreditkarte etwas in einem anderen Land bezahle, dann wird nicht tatsächlich in diesem Moment, werden meine Euros genommen, umgetauscht, meinetwegen in Dollar, werden diesem Händler dann in Dollar gutgeschrieben. Das passiert in so Batches, diese Zahlungen werden also gesammelt und gebündelt und dann mit einem Mal gesettelt und das passiert eigentlich nur alle paar Tage. Und wir haben also gar nicht dieses direkte Settlement bei unseren traditionellen Zahlungsmethoden, deswegen sind die auch sehr günstig zum Teil. Aber Bitcoin, dafür, dass es halt diese Sicherheit gibt und dieses direkte Settlement macht, sind die Transaktionskosten verhältnismäßig gering. Mhm. Natürlich muss man jetzt auch sehen, dass Bitcoin auf dem Main Layer schon relativ teuer sein kann und natürlich ist Skalierung auch ein großes Thema.
Lass uns dazu mal auch insbesondere im Hinblick auf unsere Zuschauer, lass uns dann mal über Zahlen reden. Mhm. Wenn wir uns über eine Transaktionsgebühr in unserem klassischen Banking-System unterhalten, dann reden wir quasi von für uns Mehrkosten entstehen im Endeffekt teilweise null, wenn wir jetzt zum Beispiel innerhalb Deutschlands Banküberweisungen tätigen. Normalerweise ist es eigentlich wenig. Mhm. International kommt schon ein bisschen mehr drauf. Von wie viel reden wir gerade auf der Bitcoin-Blockchain?
Ja, also da kann so eine Transaktion, die man jetzt auf der Bitcoin-Blockchain durchführt, kann schon einige Dollar kosten.
Mhm.
Also vielleicht kostet sie auch nur 80 oder 50 Cent. Aber es kann auch sein, zu Zeiten, wo sehr viel los ist, dass es durchaus auch mal 5 Dollar oder vielleicht sogar 8 oder 10 Dollar kostet.
Ne? Yes.
Wenn ganz viele Transaktionen darauf warten, in den nächsten Block geschrieben zu werden. Und klar, jetzt kann man das mit einer internationalen Banküberweisung vergleichen. Da bewegen wir uns wahrscheinlich auch im Bereich von 10 Dollar.
Genau.
Also von daher ist Bitcoin da jetzt nicht im großartigen Nachteil. Allerdings muss man natürlich sagen, Skalierung. Da gibt es auch viele Sachen, wo aktiv dran gearbeitet wird, zum Beispiel das Lightning Network.
Ja.
Aber ja, da muss noch einiges getan werden, damit es wirklich komplett als Zahlungsmittel, als globales Zahlungsmittel fungieren kann. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg, glaube ich.
Würdest du innerhalb des Crypto-Spaces bestimmte Währungen, bestimmte Digital Assets identifizieren, die sich besser als Zahlungsmittel eignen derzeitig? Oder?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also fast alle Altcoins sind eigentlich ein besseres Zahlungsmittel im Sinne von, dass die Transaktionen günstig sind als Bitcoin. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum ist das so? Warum ist Bitcoin so verhältnismäßig teuer? Und da kommen wir halt auf das Trilemma der Blockchain zu sprechen, denn ich habe immer einen Trade-off. Ja, also wenn ich Geschwindigkeit möchte und viele Transaktionen durchhauen möchte pro Sekunde, dann ist es natürlich am besten, wenn ich vielleicht nur eine zentrale Autorität habe, die festlegt, wer wie viel Bitcoin besitzt. Dann muss ich nur zum Beispiel in einer Excel-Tabelle eintragen, Person A hat an Person B etwas geschickt und es ist super schnell. Es kostet praktisch nichts. Die Transaktionskosten sind quasi null, wenn du eine zentrale Instanz hast. Wenn du ein sehr dezentrales System hast, wie bei Bitcoin, wo Zehntausende von Nodes, von Netzwerkknoten verbunden sind, dann werden die Transaktionskosten hoch. Ist ja logisch, denn ich muss jedem einzelnen dieser Teilnehmer ja erzählen, dass ich jetzt meinen Bitcoin ausgegeben habe und die müssen das alle sozusagen in ihre Version der Blockchain reinschreiben und dann abgleichen und das dauert natürlich,
also yeah,
das ist zeitaufwendig und kostet auch letztendlich Geld, weil ich verliere damit an Geschwindigkeit und kann nicht mehr so viele Transaktionen pro Sekunde in dem Netzwerk verarbeiten.
Hm.
Der Trade-off dafür ist natürlich eine höhere Sicherheit.
Yeah. Ja, ja, ja. Was mich in dieser gesamten Debatte immer fasziniert, ist die Zensurresistenz von bestimmten Cryptocurrencies. Mhm. Wenn wir uns darüber unterhalten, dass das Bitcoin keine zentrale Instanz hat, die Zahlungen durchführt, die Zahlungen einfädeln kann, die Zahlungen verhindern kann, ist das etwas, was insbesondere in der westlichen Welt ein extrem unterschätzter, meines Erachtens, unterschätztes Feature ist. Ja. Weil wenn wir uns über Zensurresistenz unterhalten, müssen wir uns ja erstmal über Zensur unterhalten. Und dann unterhalten wir uns ganz schnell über Regimes in totalitären Ländern. Dann unterhalten wir uns über Venezuela, wenn wir eine Hyperinflation haben, wenn wir dort Bestrebungen haben, Bitcoin-Transaktionen nicht durchzuführen oder ist in irgendeiner Weise den Zugang zu erschweren. Wenn wir uns über China unterhalten, wenn wir uns über das Social Credit System unterhalten, das sind alles Themen in der Zukunft, wo wir als westliche und als freiheitliche Gesellschaft uns die Frage stellen möchten, möchten wir einer zentralen Instanz wirklich die Macht geben, unsere Transaktionen zu beherrschen im Endeffekt, und möchten wir ihnen die Macht geben, die Transaktionen einschränken zu können, nach deren Gutdünken. Und ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns in der westlichen Welt im Großen noch nicht ganz bewusst sind, dass wir diese Frage beantworten müssen. Ja? Weil wir immer vom Westen ausgehen als ein Silo der Freiheit, ja? Mit dem wir uns mit solchen Fragen überhaupt nicht erst beschäftigen müssen. Mhm. Aber wir sehen ja auch beispielsweise, wenn wir uns über Content Creators auch in den USA unterhalten, dann wird es zum Beispiel, sobald die von einer bestimmten politischen Position abweichen, wird es auch teilweise dort schwer, Gelder einzutreiben. Nicht, weil deren Unterstützer ihnen kein Geld senden möchten, das ist nicht das Problem, sondern weil Zahlungsdienstleister, wie zum Beispiel PayPal oder die Kreditkartencompanies, sagen, nee, wir sind hier eine zentrale Instanz, wir sind hier der Gatekeeper und wir werden diese Zahlung nicht durchführen, weil unsere Shareholder das so wollen oder weil es unsere Company Policy ist und so weiter und so fort. Das heißt, die Zensurresistenz ist meistens ein extrem hohes Gut, was wir auf jeden Fall berücksichtigen müssen. Und dann sind wir teilweise bei Bitcoin auf jeden Fall. Mhm. Wir sind dann aber auch teilweise bei Kryptowährungen wie Monero, die auch die Nachvollziehbarkeit von Transaktionen eindämmen und natürlich in gewisser Weise ein Privacy-Coin darstellen. Ja? Das heißt, Privatheit ist meines Erachtens ein Thema, was groß sein wird. Ja. Insbesondere wenn wir zum Beispiel Bargeld nach dem deutschen Vorbild kopieren wollen. Ich meine, in Deutschland ist das Bargeld quasi ein Heiligtum, eine Instanz. Ja? Wenn wir das emulieren möchten, dann brauchen wir wahrscheinlich einen vernünftigen Privacy-Coin meines Erachtens. Wie stehst du zu der ganzen Thematik?
Wir haben an dieser Stelle den Podcast unterbrochen und werden in der nächsten Woche hören, welche Zukunftsprognose Oliver bezüglich Kryptowährungen und der Konkurrenz zur Fiat-Währung hat.